RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die Ukraine schickt morgen eine Delegation nach Istanbul zu Gesprächen mit Russland. Präsident Selenskyj hat bestätigt, dass Verteidigungsminister Umerow sie anführen wird. Bisher hatte er offen gelassen, ob die zweite direkte Gesprächsrunde zustande kommt. Jetzt schrieb er, die Priorität der Ukraine sei es, eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe zu erreichen. Russland stellt allerdings bislang Bedingungen für eine Feuerpause, unter anderem, dass währenddessen keine Waffen an die Ukraine geliefert werden. Bei der Präsidentschaftswahl in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag haben laut der Wahlkommission rund ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind etwas mehr als bei der Wahl 2020. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Sie gilt auch als richtungsentscheidend in Bezug auf die EU. Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Hamburg fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Brandschutz. Der Vorstand der Stiftung Brüsch sagte, nötig sei eine gesetzliche Pflicht zur Installation von selbstständig arbeitenden Löschanlagen in sämtlichen Patienten- und Personalzimmern. In Hamburg sind bei einem Klinikbrand in der Nacht 3 Menschen gestorben, Dutzende wurden verletzt. In Deutschland haben Frauen nach einer Fehlgeburt jetzt früher als bisher Anspruch auf Mutterschutz. Ein entsprechendes Gesetz tritt heute in Kraft. Nicole Markwald aus dem Hauptstadtstudio.
Allgemein gilt, je länger die Schwangerschaft bestand, desto länger ist auch die benötigte körperliche Erholungszeit. Das heißt konkret, ab der 13. Schwangerschaftswoche können Frauen, wenn sie wollen, 2 Wochen Mutterschutz haben. Ab der 17. Schwangerschaftswoche sind es 6 Wochen. Kommt es ab der 20. Schwangerschaftswoche zu einer Fehlgeburt, besteht Anspruch auf 8 Wochen Mutterschutz. Bislang waren in der Regel Erstfälle ab der 24. Schwangerschaftswoche erfasst.
Bundespräsident Steinmeier hat in Hamburg die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Jugend forscht ausgezeichnet. Ein Preis ging auch nach Berlin. Ein 20-Jähriger hat ein Verfahren entwickelt, um mit Hilfe von KI unvollständige MRT- und Röntgenaufnahmen zu ergänzen. Steinmeier sagte bei der Preisverleihung, Deutschland müsse besser darin werden, dass junge Menschen ihr Potenzial ausschöpfen können, unabhängig vom familiären Hintergrund. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist bewölkt, gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter, Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze. Schönen guten Tag wünsche ich. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der tobt jetzt seit über 3 Jahren. Und es ist ein brutaler Zermürbungskrieg geworden. Ob dieser Krieg mit Verhandlungen beider Seiten beendet werden kann, ist jetzt die spannende Frage. Und morgen in Istanbul könnte sich bereits zeigen, ob es überhaupt eine Basis für Gespräche gibt. Denn ein von Russland vorgeschlagenes Treffen wird stattfinden. Der ukrainische Präsident Selenskyj will eine Delegation entsenden. Mehr dazu aus Kiew von Florian Kellermann.
Die ukrainische Delegation bei den Gesprächen mit Russland in Istanbul am Montag wird wieder Verteidigungsminister Rustem Umerow anführen. Das erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj auf Konten in sozialen Netzwerken. Umerow hatte von ukrainischer Seite schon eine erste Runde der wiederaufgenommenen Gespräche Mitte Mai geleitet. Die russische Delegation wird, ebenfalls wie schon im Mai, wohl der ehemalige Kulturminister Wladimir Medinsky anführen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe als vorrangiges Ziel der Gespräche, dann den Austausch weiterer Kriegsgefangener und die Rückführung von Russland entführter ukrainischer Kinder. Um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, müsse zudem ein Treffen auf höchster politischer Ebene vorbereitet werden, so Selenskyj. Russland hatte angekündigt, der Ukraine am Montag in Istanbul ein Memorandum zu übergeben. Das Papier wird nach Einschätzung von Beobachtern Forderungen enthalten, die Russland zur Bedingung für eine Waffenruhe machen dürfte.
Morgen also tatsächlich in Istanbul Verhandlungen zwischen Russland und der angegriffenen Ukraine. Aus Kiew berichtete Florian Kellermann. Gleichzeitig wurde auch bekannt, dass ganz offensichtlich die Ukraine eine russische Militärbasis in Ostsibirien angegriffen haben könnte. Nach Angaben des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes wurden über 40 russische Militärflugzeuge angegriffen. Die Meldung ist aber noch nicht bestätigt. Ein Regierungschef, der vieles im Land verändern will, und ein bisheriger Staatspräsident, der sich dem entgegenstellt, das ist gerade die Lage in Polen. Heute nun wird in einer Stichwahl turnusgemäß ein neuer Präsident gewählt. Polen-Korrespondent Martin Adam zu den unterschiedlichen Erwartungen an den Wahlausgang.
Weil in der ersten Runde der polnischen Präsidentschaftswahl Mitte Mai keiner der 13 Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten hat, treten die beiden Bestplatzierten in einer Stichwahl gegeneinander an. Der Warschauer Stadtpräsident Rafał Trzaskowski kandidiert für die liberal-konservative Bürgerplattform von Premierminister Donald Tusk. Trzaskowski hatte die erste Runde mit knappem Vorsprung gewonnen. Es ist höchste Zeit, dass Ehrlichkeit siegt, dass Gerechtigkeit und Wahrheit siegen. Wir brauchen volle Entschlossenheit und jede Stimme, damit die Zukunft, damit ganz Polen gewinnt. Ich verspreche Ihnen, ich werde ein Präsident sein, der vereint und bereit ist, mit allen zu reden. Sein Kontrahent Karol Nawrocki kandidiert für die rechtspopulistische Peace-Partei und verspricht vor allem, den Reformkurs der Regierung Tusk weiter zu blockieren. Wir werden siegen. Es kommt ein großes, stolzes, starkes Polen. Ein sicheres Polen ist eines ohne Migranten, mit zwei dichten Grenzen. Nawrockis Wahlkampf war geprägt von Skandalen. Der Historiker soll früher als Boxer und Türsteher auch an Prostitution verdient haben. Nawrocki hat außerdem zugegeben, als Hooligan an organisierten Kämpfen gegen verfeindete Fangruppen teilgenommen zu haben. Zuletzt erhielt der Peace-Kandidat jedoch deutliche Unterstützung durch die US-Regierung von Donald Trump. Im Wahlkampf bemühte sich Nawrocki vor allem um die Stimmen der Anhänger zweier rechtsextremer Kandidaten, die in der ersten Runde gemeinsam auf über 20% der Stimmen gekommen waren. Trzaskowski wiederum wirbt um die Wählerinnen und Wähler der anderen ausgeschiedenen konservativen bis linken Kandidaten, vor allem aber um die Menschen, die in der ersten Wahlrunde nicht gewählt haben. Viele aus Enttäuschung über die magere Bilanz der Regierung Tusk. Trzaskowski gilt zudem bei vielen Polinnen und Polen als weltgewandter, aber abgehobener Großstadtpolitiker, der kein Verständnis für die Probleme der Bevölkerung hat. Die Peace wirft ihm außerdem vor, Unterstützung von einer polnischen NGO erhalten zu haben, die mutmaßlich auch aus dem Ausland finanziert wird. In den Umfragen lagen beide Kandidaten zuletzt gleich auf. Am Ende könnte die Wahlbeteiligung entscheidend sein. Ist sie hoch, hat der liberale Trzaskowski gute Chancen. Bleiben jedoch viele Enttäuschte zu Hause, dann profitiert der rechtspopulistische Nawrocki.
Martin Adam berichtete aus Warschau. Die Wahllokale in Polen schließen um 21 Uhr. Erste Ergebnisse der Stichwahl ums Präsidentenamt dann im Laufe der Nacht oder morgen früh. 3 Tote, Dutzende Verletzte. Das ist die traurige Bilanz eines Feuers im Hamburger Marienkrankenhaus in der vergangenen Nacht. Besonders dramatisch dabei, betroffen war ausgerechnet die Geriatrie, in der viele ältere Menschen behandelt werden. Aus Hamburg, Elias Bartel.
Es ist kurz nach 12:30 in der Nacht, als plötzlich dichter Rauch durch die Geriatrie des Hamburger Marienkrankenhauses zieht. In einem Patientenzimmer im Erdgeschoss brennt es. Die Flammen schlagen blitzschnell nach oben. Der Rauch breitet sich auf allen Etagen aus. Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann schildert die dramatische Situation beim Eintreffen der Einsatzkräfte.
Wir hatten beim Eintreffen sehr viele Personen an den Fenstern, die da um Hilfe gerufen haben. Und die ersten Einsatzkräfte haben natürlich sofort mit der Menschenrettung über Drehleiter, über tragbare Leitern begonnen, auch über die Flure der Stationen. Die Personen, die wir an den Fenstern angetroffen haben, haben wir versucht, mit Drehleitern oder mit tragbaren Leitern zu retten. Bei einigen Personen, die natürlich in Rollstühlen sitzen oder bettlägig sind, funktioniert das nicht. Die haben wir dann über die Flure gerettet, mit sogenannten Fluchttauben, die mit einer Atemluft versorgt werden.
Über 220 Einsatzkräfte sind in der Nacht vor Ort, kämpfen sich mit Atemschutzmasken und voller Ausrüstung durch den dichten Rauch und durch die Dunkelheit. Doch trotz aller Rettungsversuche sterben 3 Menschen. Eine weitere Person schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Mehr als 30 Menschen werden verletzt, viele von ihnen schwer. Auch die Mutter von NDR-Kollegin Anja Würzberger war in dem betroffenen Gebäude. Sie schildert die dramatischen Minuten so.
Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie heute Nacht durch einen starken Geruch von verbranntem Plastik aufgewacht ist und sich dann an die Nachtschwester gewandt hat, die dann laut Feuer geschrien hat und dann begannen chaotische Szenen. Sie hat halbnackte Patientinnen und Patienten mit Infusionsständern über die Flure gehen sehen und das Klinikpersonal hatte alle Hände voll zu tun. Wer irgendwie mobil war, musste sich nach dem Eindruck meiner Mutter erstmal selbst um sich kümmern und sicherlich hat das Nachtpersonal alles getan, was es tun konnte. Und dazu kam natürlich noch, dass in dieser Krisensituation die Menschen in ihrer Muttersprache angefangen haben zu reden. Das heißt, egal ob jetzt Patienten oder Klinikpersonal, es war ein babylonisches Sprachengewirr auf dem Flur nach dem Eindruck meiner Mutter.
Die betroffene geriatrische Station wurde komplett evakuiert. Der übrige Krankenhausbetrieb läuft aber weiter. Spezialisten der Polizei suchen jetzt nach der Brandursache.
Feuer in einem Hamburger Krankenhaus. 3 Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt. Elias Bartel berichtete aus Hamburg. Sie sind bunt, ihr Rauch schmeckt süß und sie verschmutzen millionenfach die Umwelt. Die Rede ist von Einweg-E-Zigaretten. Sie enthalten Mini-Akkus, die dann einfach mit dem Müll weggeworfen werden. Großbritannien geht dagegen ab heute mit einem Verkaufsverbot vor, auch um Kinder und Jugendliche zu schützen. London-Korrespondentin Franziska Hoppen mit Reaktionen.
Einweg-E-Zigaretten aus Plastik und Bund versprechen allerlei Geschmäcker, von Kaugummi über Apfelkuchen bis Cola. Bislang ließen sie sich in Großbritannien für wenige Pfund im Kiosk kaufen. Das sei vor allem praktisch, sagt diese Nutzerin aus Manchester, einer BBC-Reporterin. Ich verstehe schon, dass die Einweg-Vapes schlecht für die Umwelt sind, aber es ist so bequem. Rein in den Laden und wieder raus, statt die Flüssigkeit kaufen und die E-Zigarette immer wieder aufladen zu müssen. Ob sie die Wegwerf-Vapes denn auch fachgerecht entsorge, will die Reporterin wissen. Oh, bemerkt die junge Frau, sie wisse gar nicht, dass man das solle. Eigentlich müssen die Geschäfte die leeren Vapes zurücknehmen und recyceln. Doch der britischen Regierung zufolge wurden letztes Jahr 5 Millionen Stück achtlos weggeworfen oder im falschen Müll entsorgt, wo überhitzte Lithium-Ionen-Akkus für Brände sorgen können. Das ist einer der Gründe, warum ab Sonntag das Verkaufsverbot gilt. Der andere, weil die Einweg-E-Zigaretten so bunt sind und süß schmecken, halten viele Jugendliche sie für harmlos, werden so ans Rauchen und Nikotin herangeführt. So erlebte es der 18-jährige Finn. Sie seien im Geschäft einfach da gewesen, keinerlei Beschränkungen. Er habe direkt losrauchen können. 18% der 11- bis 17-Jährigen haben das Vaping schon mal ausprobiert. Finn griff danach aber zu Pouches, kleinen, schnell wirkenden Nikotinbeuteln, die man sich in die Backe legen kann. Über die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin direkt in den Blutkreislauf und weiter ins Gehirn. Gerade bei Jugendlichen sind die Pouches beliebt. Nun fürchten Experten, dass das Vape-Verbot den Konsum der Beutelchen noch steigern könnte. Dabei sind sie für Eltern und Lehrer schwerer zu entdecken, sagt Sheila Duffy von der Nichtraucherinitiative ASH Scott. Man kann sie in den Ranzen stecken, 1, 2 in die Backe vor dem Unterricht. Der Lehrer kriegt das nicht mit. Der Vorschlag der Vape-Industrie an die britische Regierung, einfach mehr Flüssigkeit in den Einweg-E-Zigaretten zulassen. Damit hielten sie länger und würden teurer und somit für Jugendliche unattraktiver, sagt John Dunn vom Branchenverband UK Vaping Industry Association. Wir dürfen nur 2 Milliliter in die Vapes packen. Wenn es 10 Milliliter wären, verbräuchten wir weniger Batterien, weniger Plastik. Doch dieser Vorschlag kommt zu spät. Ab Sonntag werden die Einweg-E-Zigaretten aus den Regalen und dem Onlinehandel verbannt. Wer sich nicht daran hält, zahlt umgerechnet mindestens 240 Euro Strafe. Kioskverkäufer Vishal Patel ärgert sich darüber. 10-15 Kunden gehen mir bestimmt verloren. Manchmal haben sie noch andere Sachen hier gekauft. Der restliche Umsatz könnte also auch sinken. Der Run auf die letzten Bestände hat derweil schon begonnen. Die BBC berichtet von zahlreichen Einweg-Vapern, die schnell noch Vorräte gehortet haben.
Ab heute also keine Einweg-E-Zigaretten mehr in Großbritannien. Aus London war das Franziska Hoppen. Weiter geht's jetzt mit Nikolaus Hillmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Wir wollen nochmal zurückblicken auf das Champions-League-Finale gestern Abend in München zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand. 5:0 ist das ausgegangen, aber es gibt ja auch so ein bisschen was zu berichten über das Ganze drumherum. Und das will ich besprechen mit unserem Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, mit Christoph Nahr. Guten Tag.
Hallo Nick.
Du warst ja gestern sozusagen mit dabei und hast das ja alles erlebt. Wie hast du das im Stadion wahrgenommen?
Also es war schon eine besondere Atmosphäre. Ich bin ja sehr oft bei FC Bayern Spielen im Stadion, aber da hat man schon gemerkt, da geht's jetzt um was ganz Besonderes. Die Fans haben eine unglaubliche Stimmung schon vor dem Spiel verbreitet. Als die Mannschaften dann auf den Platz kamen, war es ohrenbetäubend laut. Und natürlich, als die ersten Tore dann für Paris Saint-Germain gefallen sind, da waren die französischen Fans nicht mehr zu überhören. Bengalos sind geflogen. Also es war irre, was da gestern los war.
Du bist ja nicht nur im Stadion gewesen, sondern hast ja auch so ein bisschen drumherum geschaut. In Paris hat es ja richtige Ausschreitungen gegeben nach dem Sieg von Paris Saint-Germain. Wie war denn die Stimmung in München, was die Fans angeht? Es gab ja zum Beispiel auch ein großes Public Viewing im Olympiapark.
Genau, direkt am Olympiasee war die Leinwand aufgebaut. Zehntausende Fans waren dort und die Stimmung war ganz anders, als was man jetzt aus Paris hört. Sondern es war sehr, sehr friedlich. Es war ein sehr schöner, wunderbarer Abend und schön warm. Und die Inter Mailand Fans waren in der Überzahl, aber die wurden dann sehr, sehr ruhig während des Spiels, haben sich noch ein bisschen aufgeregt, aber am Schluss flossen die Tränen, während natürlich die relativ wenigen Paris Saint-Germain Fans komplett ausgeflippt sind, die Marseillaise gesungen haben und sich richtig gefreut haben, dass Paris Saint-Germain zum ersten Mal die Champions League gewonnen hat.
Also das war auch präsent in der Stadt oder hat sich das so ein bisschen verlaufen?
Nein, absolut. Also ich bin gestern ein bisschen auch am Nachmittag durch München gelaufen, also an den ganzen Hotspots, am Marienplatz, in Schwabing, im Englischen Garten. Also überall hat man Trikots von Paris Saint-Germain und Inter Mailand gesehen. Es war eine sehr aufgeräumte Stimmung, voller Vorfreude auf das Spiel. Und natürlich waren die Mailand-Fans danach sehr, sehr traurig, aber haben sich dann ganz entspannt zurückgezogen und haben Paris-Fans das Feiern überlassen.
Nun jagt ja ein großes Ereignis das nächste in München, was den Fußballsport angeht. Am Mittwoch wird ja schon wieder gespielt, Halbfinale Nations League, Deutschland gegen Portugal. Viele Fußballfans machen sich Sorgen wegen des Rasens und der Tore im Münchner Stadion. Kannst du die beruhigen, dass das bis dahin alles wieder so weit auf internationalen Standard gebracht wird, dass man da spielen kann?
Soweit ich gesehen habe, steht momentan nur ein Tor in der Allianz Arena. Das andere haben die französischen Fans mitgenommen und auch der Boden schaut nicht gut aus. Aber die UEFA hat schon bestätigt, man will so schnell wie möglich arbeiten, damit dann am Mittwoch alles wieder vorgefunden werden kann, um ein tolles Fußballspiel sehen zu können. Also auf jeden Fall mit zwei Toren.
Und vielleicht auch einigen Bällen, die dann in diese Tour fahren. Herzlichen Dank an Christoph Nahr für die Informationen und die Schilderungen rund um das Champions League Finale gestern Abend in München und in Leipzig. Da war in den vergangenen Tagen auch ziemlich viel los. Internationales deutsches Turnfest und darin eingebettet die Turn-Europameisterschaften und noch eine große Gala im Stadion in Leipzig. Also viele 10.000 Turnfreunde waren mit dabei und unterwegs und Philipp Weißkirch mitten unter ihnen.
Und jetzt let's go!
Die große Party des Turnfests hier in der Leipziger Arena.
Mit 30.000 Fans auf den Rängen, 3.500 Aktiven auf dem Rasen und mit ihm hier in der Luft.
Da ist er doch. Der Überflieger des deutschen Turns. Wie passend.
Lukas Dauser, der Barrenweltmeister von 2023, scheint durch das Stadion zu schweben. Befestigt an zwei Seilen schwingt er von der einen zur anderen Kurve. Dauser hat seine Karriere beendet. In Leipzig hat er die EM und das Turnfest also als Zuschauer verfolgt.
Die letzten 3-4 Tage waren unglaublich, was ihr da abgerissen habt, war einfach Wahnsinn.
Und zwar alle beim Turnfest. Die 80.000 Menschen aus dem Breitensport, die Besucher, mehrere hunderttausend und nicht zu vergessen die Spitzensportler. 3-mal EM-Gold für das deutsche Team und bei seinem letzten Wettkampf Silber für Andreas Tober.
Es ist eigentlich der Traum. So will man aufhören und gerade in Deutschland, hier in Leipzig.
Tober steht auf einem großen Podest in der Mitte. Um ihn herum im Rasen etliche weiße Punkte. Alle im gleichen Abstand zueinander. Das sind Nägel. 1500 insgesamt. Und die sind super wichtig für die Choreografie.
Da muss ja auch alles richtig klappen, sonst ist das halt ein bisschen blöd.
Die Nägel geben Orientierung. Wer muss von wo nach wo laufen? fast 1000 Akrobatinnen kreieren mit ihren Körpern ein Großbild.
Bis zur Turnfestwoche hat das Akrobatikbild nie als Ganzes geprobt werden können.
Das Thema? Die Wände.
Die Wand aus hohen Brücken und anderen Figuren symbolisiert die Berliner Mauer. Und alles steuert zu auf den Höhepunkt, auf die friedliche Revolution.
Ein großer, bunter Abend. Junge Turner und Ältere, Show und Spektakel, Kamrat und die Prinzen live und eine bayerische Breakdance-Party in Lederhosen. Schon mal ein kleiner Vorgucker, denn in München steigt das nächste Turnfest, weiß auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung.
Ich wünsche den Münchnern alles, alles Gute, aber wir haben in Leipzig die Latte hochgelegt, oder?
Hört sich nach einer sehr schönen Veranstaltung an. Europameisterschaften gibt es auch in Plovdiv in Bulgarien und zwar im Rudern. Heute der zweite Finaltag, zusammengefasst von Jan Didjogait.
Als der Deutschlandachter nach dem Finale zurück an Land war, da dauerte es nicht lange und es wurde im großen Kreis besprochen, was da schiefgelaufen war. Nach einem beeindruckenden Vorlaufsieg am Donnerstag war das Flaggschiff als Goldkandidat ins Rennen gegangen. Am Ende landete die Crew um Schlagmann Theis Hagemeister auf Rang 4.
Ja, wir haben ein bisschen schwieriger in den Rhythmus reingefunden, beziehungsweise den Rhythmus, den wir wollten, nicht gefunden. Wir haben jetzt auch gerade schon analysiert, woran das lag, an den technischen Punkten. Und daran werden wir jetzt in den nächsten Wochen arbeiten. Wir sind hochmotiviert und alle sind gewillt, dann noch mehr zu trainieren, dann noch mehr rauszuholen. Und ja, wir gehen da eigentlich immer mit einem guten Fazit raus der Sache.
Beim Deutschlandachter ging die Formkurve während dieser EM nach unten. Beim Frauendoppelvierer war es genau umgekehrt. Das Quartett holte nach schwachem Vorlauf am Ende die Silbermedaille. Schlagfrau Pia Greiten findet, dass der Teamgeist geholfen hat, und zwar der in der gesamten deutschen Mannschaft.
Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter, aber auch eben fokussiert auf das, was wir erreichen wollen, ohne jetzt zu schnell große Schritte zu gehen, sondern das wirklich langsam in Ruhe aufbauen zu können. Dadurch kommen dann auch schneller mal Erfolge. Es ist aber auch okay, Fehler zu machen.
Die EM hat gezeigt, dass der deutsche Rudersport weiterhin ein ordentliches Stück von der Weltspitze entfernt ist. Einmal Silber in den olympischen Klassen, das ist nicht viel. Und trotzdem lässt sich Markus Schwarzrock, der auf den Posten des Chefbundestrainers zurückgekehrt ist, vom eingeschlagenen Kurs nicht abbringen.
Wir sind auf einem guten Wegpunkt und das lassen wir uns auch nicht vermiesen. Das lässt sich, glaube ich, auch die Mannschaft nicht vermiesen, weil wir hier eine sehr gute Teamstimmung haben. Alle vertrauen ihren Trainern, das ist, glaube ich, wichtig. Und wir werden jetzt nach Hause gehen und weiterarbeiten und uns peu à peu, Stück für Stück nach vorne arbeiten.
Seit vielen Jahren läuft der Deutsche Ruderverband den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Aber zum ersten Mal wurde nun nach den Spielen in Paris tatsächlich etwas verändert, vor allem in Sachen Personal. Erfolgreiche Trainer aus dem Ausland wurden verpflichtet. Viele junge Athleten bekommen nun eine Chance. Und mit Robert Senz ist ein neuer Sportvorstand ganz nah ans Team herangerückt. Auch er spürt Aufbruchsstimmung.
Dass der Kampfgeist und die Lust auf die sportliche Auseinandersetzung, dass die wieder da ist. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und deswegen glaube ich, also es ist sehr, sehr realistisch, dass wir auch wieder in der absoluten Weltspitze ankommen werden.
Einer Olympiasieger, Oliver Zeitler, ist da schon längst. Er hatte auf diese EM verzichtet. Trotzdem ist er für viele andere im Team das perfekte Beispiel dafür, warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Nach vielen Rückschlägen ist Zeitler mittlerweile der beste Ruderer der Welt.
Wieder zu den French Open im Tennis. Momentan ist die Titelverteidigerin auf dem Platz, Iga Swiatek. Guido Ringe, wie schlägt die sich denn in ihrem Achtelfinale?
Tja, da gibt's keine eindeutige Aussage, denn es steht 1-1 in den Sätzen zwischen Swiatek und ihrer Gegnerin aus Kasachstan, Jelena Rybakina. Die Frau aus Kasachstan hat den ersten Satz gewonnen, super deutlich mit 6-1. Und jetzt ist Swiatek aber als Titelverteidigerin hier zurückgekommen, hat sich den zweiten Durchgang geholt. Das ist wirklich eine interessante, spannende, sehr ausgeglichene Partie. Jetzt sind beide bereit. Der dritte Satz wird gleich eröffnet. 90 Minuten sind schon rum, aber es ist absolut nicht vorhersehbar, wer hier das bessere Ende für sich haben wird. Voller Center Court, 15.000 bedeckter Himmel heute in Paris. Dennoch schwüle, drückende Bedingungen, nicht leicht für die da unten. Aber das ist jetzt natürlich für beide gleich und die sind alle möglichen Witterungsbedingungen gewöhnt. Rybakina jetzt mit dem Aufschlag zur Erinnerung. Eine Jelena Rybakina war mal Wimbledon-Siegerin, hat man auch nicht sofort gleich auf dem Zettel. Aber die stellt hier unter Beweis, dass sie es auch auf Sand gut kann, bringt Swiatek an ihre Grenzen. Jetzt beginnt der dritte Satz. Daniel Altmaier übrigens wird noch ein Weilchen warten müssen, bis er endlich auf seinen Platz kann. Die Matches vor ihm sind noch lange nicht vorbei. Jetzt Rybakina gegen Swiatek im Fokus. Danach kommt dann auch noch ganz so nebenbei Carlos Alcaraz.
Herzlichen Dank an Guido Ringe. Deutschland möchte Olympische Spiele austragen. 4 Bewerber gibt es. Bis gestern mussten die Bewerbungen abgegeben werden beim Deutschen Olympischen Sportbund. Hamburg tat dies als letztes, und zwar genau gestern. Und deswegen war DOSB-Vorstand Volker Bouffier in Hamburg und Holger Gerske hat ihn dort getroffen und mit ihm gesprochen.
Herr Bouffier, Sie haben jetzt 4 deutsche Bewerbungen gesehen. Ich darf Sie, glaube ich, nicht fragen, welches die beste ist. Ist das ein moderner Vierkampf, der befruchtend ist, oder werden sich nicht 1,5 Jahre lang die Rivalen gegenseitig die Schwächen aufzeigen?
Das denke ich nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck. Ich habe in Berlin und in Köln und auch hier in unserer internen Besprechung sehr klar gemerkt, es geht um die beste Bewerbung und nicht um andere schlecht zu machen. Und die Präsentationen waren sehr, sehr eindrucksvoll, unterschiedlich, aber eindrucksvoll. Und wir bewerben uns ja für Deutschland. Und deshalb ist unser Ansatz, olympische Bewerbung nützt allen, unabhängig, wer am Ende den Zuschlag kriegt. Und im Sinne einer fairen olympischen Idee sollen sich alle freuen, wenn der Zuschlag kommt. Und es dauert ja noch ein bisschen und dann sollen sich alle hinter die Stadt stellen, die es am Ende geworden ist. Denn das soll ja sozusagen ein Ruck durchs ganze Land sein. Und insofern habe ich keine Sorge, dass die sich gegenseitig dann hässlich erklären, das können die nicht, das können jene nicht, sondern es geht eher darum, welche Besonderheiten haben wir, welche Ideen haben wir und was können wir vielleicht besser als andere. Und das liegt an den Umständen zum Teil, das liegt an der Infrastruktur. Aber ich finde es toll, was die hier auch an Bewerbungen schon vorgelegt haben.
Im zweiten Schritt muss die Bewerbung dem IOC schmackhaft gemacht werden. Da gibt es jetzt den Wechsel an der Spitze des IOC. Wie weit sind da Gespräche schon im Gange? Weil man hört ja zuletzt von Funkstille zwischen Thomas Bach und dem DOSB.
Das habe ich überwunden. Wir sind in einem sehr guten Gespräch. Frau Christi ist ja die neue Präsidentin, die jetzt, wenn ich richtig informiert bin, zum 1. Juli offiziell antritt. Und dann wird man sehen, ob sie sich an den bisherigen Strukturen orientiert, also zum Beispiel mit diesem Structured Dialog und Intensiv Dialog, wo man vorher schon mit Bewerbern ein bisschen die Dinge ordnet, was das IOC vielleicht für sinnvoll hält. Und dann auch die Frage, ob es eine Doppelentscheidung gibt und könnte ja auch anders werden. Ich bin zuversichtlich, dass es so bleibt. Wir sind in sehr engem Kontakt. Ich habe sehr intensiv und auf unserer Arbeitsebene auch mit Paris uns ausgetauscht, was es gekostet hat, wie sie es gemacht haben, mit dem Commissioner in Los Angeles, wie die das machen. Und da kann man schon viel lernen und auch übernehmen. Und soweit man das sagen kann mit dem, sage ich mal, Arbeitsbereich des IOC, ist ein sehr reger Austausch.
Volker Bouffier meint übrigens Kirsty Coventry als neue IOC-Präsidentin, die ihr Amt antreten wird. Jetzt geht's nach Dresden ins Steierstadion. Das goldene Oval, Jens-Jörg Rieck. Große Leichtathletik-Veranstaltung bei schönem Wetter und einen zweiten Platz gab's ja schon zu bewundern.
Ja, natürlich von Jemisi Ogunleye, die hat sich sehr gefreut. Sie ist nie besser in die Saison hineingekommen als mit diesen 19,67. Kam ja aus einer kleinen Verletzungspause heraus. Siegerin wurde die Doppelweltmeisterin Chase Jackson hier in der Sonne an der Elbe. 8.000 Zuschauer sind mit dabei, fast ausverkauft, diese wunderschöne Arena, in der wir dann in 2 Monaten die deutschen Meisterschaften sehen werden. Und da werden wir einen aus Berlin wiedersehen, der hier heute das bislang beste deutsche Resultat geliefert hat. Tagessieg, der einzige, 400 Meter Hürden, Emil Agekom vom SCC, die drittschnellste jemals gelaufene Zeit über die Stadionrunde für einen Deutschen. Und natürlich, und da freut er sich besonders, die WM-Norm zugleich für Tokio für den Herbst. Da muss für den Herbst noch ein bisschen auch Malaika Mihambo drauflegen. Sie ist im Moment mit 6,66 Zweite, hat ja ein bisschen Rückenprobleme und kommt hoffentlich in den letzten 2 Versuchen dann noch zum Tagessieg im Weitsprung bei den Frauen. Aber bis dahin ist es noch ein kleines Stück.
Jens-Jörg Rieck war das aus Dresden. Hier im Programm geht es wieder weiter mit dem Neuesten von den Straßen in Berlin und Brandenburg. Anschließend die Nachrichten. Sport live wieder gegen 16.15 Uhr. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Spandau und Potsdam Nord steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland. Zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder Stau wegen eines Feuerwehreinsatzes. Rund 10 Minuten Verzögerung. Und es ist recht voll auf den Autobahnen und Bundesstraßen, vor allem in Richtung Berlin. Am längsten dauert es aktuell auf der A11 ab Pfingstberg, A12 an der Grenze, A13 ab Dreieck Spreewald, auf der A19 ab Röbel und der A20 ab Prenzlau Süd. Geduld brauchen Sie außerdem auf der A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Ziesa, auf der A9 Richtung Leipzig ab Kleinmarzins und auf der A24 in beiden Richtungen zwischen Dreieck Wittstock und Fähr Berlin.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr. Russland und die Ukraine haben sich gegenseitig massiv mit Drohnen angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe hat die größte Attacke seit mehr als 3 Jahren gemeldet. Demnach sollen über 470 Drohnen in der vergangenen Nacht Ziele in der Ukraine angeflogen haben. Die Ukraine selbst hat nach eigenen Angaben mehrere Militärflughäfen in Russland mit Drohnen angegriffen. Morgen soll es in Istanbul wieder direkte Gespräche über eine Waffenruhe geben. Die Ukraine hat heute zugesagt, eine Delegation zu schicken. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag haben laut der Wahlkommission rund ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind etwas mehr als bei der Wahl 2020. Aus Warschau Martin Adam.
Der Warschauer Stadtpräsident Radosław Trzaskowski kandidiert für die liberal-konservative Bürgerplattform von Premierminister Donald Tusk. Trzaskowski hatte die erste Runde mit knappem Vorsprung gewonnen. Sein Kontrahent Karol Nawrocki kandidiert für die rechtspopulistische Peace-Partei und verspricht vor allem, den Reformkurs der Regierung Tusk weiter zu blockieren.
Im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben mehr als 20 Tote und über 100 Verletzte nahe einer Verteilstelle für Hilfsgüter gegeben. Die Nachrichtenagentur AP zitiert mehrere Augenzeugen, die das bestätigen. Demnach seien tausende Menschen am frühen Morgen in Richtung des Verteilzentrums unterwegs gewesen. Sie seien aufgefordert worden, sich zurückzuziehen. Dann habe das israelische Militär auf die Menschen geschossen. Die zuständige Sicherheitsfirma und das Militär bestreiten den Vorfall. In Berlin und Brandenburg sind zurzeit tausende Radfahrer unterwegs. Nach Angaben der Polizei waren es gegen Mittag rund 12.000. Die Veranstalter haben 20.000 gezählt. Aufgerufen zu der Sternfahrt hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Auf 20 Routen fahren die Teilnehmer zum Großen Stern in Tiergarten. Neben vielen Straßen waren zeitweise auch die Autobahnen A100 und A115 gesperrt. Der ADFC fordert mehr sichere Radwege. Frauen haben im Fall einer Fehlgeburt jetzt ab der 13. Schwangerschaftswoche ein Recht auf Mutterschutz. Diese Gesetzesänderung tritt heute in Kraft. Bisher gab es einen grundsätzlichen Anspruch erst ab der 24. Schwangerschaftswoche. Die neue Regelung sieht eine Staffelung vor. Je später die Fehlgeburt passiert, desto länger dauert der Mutterschutz. Maximal sind es 8 Wochen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist bewölkt, gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen möglich. Zurzeit in Berlin-Adlershof 22 Grad und in Treuenbrietzen 27. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 15.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Begleiten Sie uns an Orte, die eher ungewöhnlich sind oder sehr besonders. Es geht an einen See, den es manchmal gar nicht gibt, auf eine kleine Insel in der Karibik mit einer europäischen Landesgrenze und in die größte Sandwüste der Welt. Aber zuerst reisen wir an einen Ort des Schreckens. Die Rede ist von einem Gelände, auf dem am 7. Oktober 2023 ein Festival gleich neben dem Gazastreifen stattfand. Dort starben beim Angriff der Hamas-Terroristen mehr als 360 Menschen. Der Ort des Massakers hat sich in einen Wallfahrtsort verwandelt, wo verbrannte Bäume und Schrott zerschossener Autos herumlagen, ist eine Art Freiluftmuseum entstanden. Mit Parkplätzen, Toiletten und Schautafeln, die Auskunft geben über Schicksale der getöteten Partygäste. Der Ort des Terrors ist ein Tourismusmagnet geworden und Reiseanbieter bieten die Tour auch als Ausflug an. Bettina Meyer hat sich das angesehen.
Ich möchte, dass ihr die Augen schließt, die Musik fühlt und wie 3000 Menschen gleichzeitig tanzen.
And you'll feel how 3000 people jumping at the same time.
Rita Yedid hält einen Lautsprecher in der Hand. Das rote Kleid der jungen Frau aus Haifa weht im Wind. Der DJ tanzt da, wo ihr jetzt steht. Und plötzlich verstummt die Musik. Er schreit ins Mikrofon: Roter Alarm, roter Alarm. In diesem Moment habe sie begriffen, dass sie um ihr Leben rennen muss, sagt die junge Mutter. Ihr zweijähriger Sohn wartete zu Hause. Vielleicht sei das der Grund, warum sie den Angriff der Terrororganisation Hamas auf das Nova Festival am 7. Oktober überlebte. Mehr als 360 Partygäste wurden von Terroristen ermordet. Der Himmel war voller Raketen, so viele, dass sie den Himmel verdunkelten. Überall war Chaos. Wir drückten uns auf den Boden, urinierten aus Angst und beteten. Um 9.30 Uhr haben sie unseren Wohnwagen von rechts nach links beschossen. Rita und fünf andere versteckten sich in einem Camper. Ihr Mann habe sie geschützt und wurde getroffen. Niemand öffnete die Tür, so überlebten sie. Seitdem erzählt Rita ihre Geschichte. Hier am Gazastreifen zeigt sie Besuchern, wo sie getanzt hat. Das DJ-Pult, die kleine Bar, die wieder aufgebaut wurde. Johannes Guagnin aus Deutschland ist Förster beim Jüdischen Nationalfonds. Er ist zuständig für den Naturschutz hier rund um den Gazastreifen.
Im Moment haben wir um die 5000 Besucher pro Tag. Busse von Besuchern aus dem Ausland, die das hier sozusagen als zentralen Gedenkort für den 7. Oktober wahrnehmen. Und das ist ein sehr, sehr emotionaler Platz. Die Leute kommen her mit Trauer. Und da ist natürlich wichtig, dem Raum zu schaffen.
Immer mehr Raum nehmen die Touristen ein. Weil israelische Touranbieter den Ort in ihre Ausflugsprogramme aufgenommen haben. Parkplätze, Toiletten und Parkbänke werden gebaut, wo Terroristen alles verwüsteten.
Da kommt der nächste Bus mit Besuchern, ja. 5000 pro Tag, das sind über 1,5 Millionen sogar.
Pro Jahr rechnet Johannes vor. Skeptisch beobachten den Besucherstrom auch die Angehörigen der Opfer. Kati Zohar ist die Mutter der 23-jährigen Bar Zohar, die hier am 7. Oktober starb.
There are parents that this is their graveyard.
Es gibt Eltern, für die ist das ihr Friedhof. Da, wo der Krankenwagen auf dem Festival verbrannte, von denen ist kaum etwas übrig. Die Eltern haben Sand in einem Sarg beerdigt. Ihre Kinder liegen für sie hier begraben.
Her children is buried here.
Seine Tochter Bar habe drei Freunden das Leben gerettet, erzählt Vater Meir Zohar. An die Besucher habe er sich gewöhnt, nur Imbisswagen schicke er weg, weil sie Geld verdienen wollen. Für ihn sei wichtig, dass die Welt die Geschichte seiner Tochter hört. Terroristen schossen auf sie, trafen sie am Oberschenkel. Ihre Freunde, die Überlebten, sagen, Bar sei im Kugelhagel wie Rambo gerannt, um ein Auto zu starten. Sie wollte zur Polizeistation, um andere zu warnen. Nova-Überlebende Rita Yedid möchte für sich und die sprechen, die es nicht mehr können, sagt sie. Und hält mit ihrer Gruppe am Müllcontainer an, in dem Partygäste getötet wurden. Die Angehörigen haben ihn zum Denkmal umgebaut. Drinnen sind Bilder vom 7. Oktober zu sehen. Rita atmet tief durch. Ich möchte, dass ihr die Augen schließt und euch an Momente erinnert, in denen ihr aufgeben wolltet. Denkt an drei Dinge, für die ihr dankbar seid.
That you are grateful for.
Dinge, die die Besucher auf Zettel schreiben. Familie, Freunde, Fußball, Musik notieren einige. Andere sind dankbar zu riechen, zu schmecken, laufen zu können. Es sei für sie die beste Therapie, wenn die Besucher auf dem Nova-Festival-Gelände sich ihr eigenes Leben vor Augen führen, sagt Rita Jedid noch und legt eine neue Musik auf. Only those who dare to wonder
will have a taste of this. Auf der arabischen Halbinsel gibt es die größte Sandwüste der Welt, die sich von den Vereinigten Arabischen Emiraten über Saudi-Arabien bis in den Oman und nach Jemen zieht. Bis zu 60 Grad heiß kann es dort werden und in der Nacht können die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sinken. Die Wüste ist ein Sehnsuchtsziel für Abenteurer weltweit. In den 1930er Jahren versuchten britische Entdecker erstmals ihr Glück und neuerdings bieten Reiseveranstalter Touren dorthin an. Anna Osius war in der Wüste unterwegs.
Pascha lässt Luft aus den Reifen seines Geländewagens. Gleich geht es Offroad in die Wüste und auf dem Sand fährt es sich sicherer mit geringem Reifendruck. Wir sind am Rande des Rub al Khali, übersetzt Empty Quarter, also das sogenannte leere Viertel auf der arabischen Halbinsel, die größte Sandwüste der Welt. Nichts als Sand auf rund 650.000 Quadratkilometern, eine Fläche so groß wie ganz Deutschland und Italien zusammen. Ort der Verheißung und des Todes, hier gäbe es mehr Sand als in der Sahara in Afrika, erklärt Pascha. Die Sahara ist zwar die weltgrößte Wüste, aber sie besteht vor allem aus Steppen und Geröllflächen. Das hier ist die größte Sandwüste der Welt. Die Dünen wandern und wachsen, die höchste ist 300 Meter über dem Meeresspiegel hoch. Der Sand hat verschiedene Farben, weiß, gelb, orange und rot. Hier gibt es nichts, nur Sanddünen. Das leere Viertel zieht sich von Saudi-Arabien bis in den Oman, in den Jemen und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und hier arbeitet Pascha und begleitet Besucher aus aller Welt in die Einsamkeit. Abenteuertour in der Wüste, Entdecker der Neuzeit, allein mit dem Sand, dem Nichts, dem Geländewagen. Und natürlich mit Pascha. Eigentlich kommt Pascha aus Pakistan. Seit 15 Jahren lebt er am Golf und hat gelernt, sich in der Wüste zurechtzufinden, empfindet sie als sein neues Zuhause. Wir brauchen hier kein GPS. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wir sind hier die Sandkrieger des leeren Viertels. In meinem Heimatland Pakistan gibt es Berge, schöne Natur. Deshalb bin ich kein Stadtmensch. Als ich nach Dubai kam und das erste Mal in der Wüste war, habe ich mich verliebt in die Landschaft, die Natur, den Sand, die Weite. Es wurde mein Traum, mehr über die Wüste zu lernen, zu entdecken. Ich liebe das Abenteuerleben. Pascha hat gelernt, im Sand zu fahren. Düne rauf, Düne runter, im motorisierten Wüstenschiff mit Vierradantrieb. Auf einem Kamel die Wüste zu durchqueren, wie das einst britische Entdecker in den 1930er Jahren versuchten, er könnte sich das nicht vorstellen. Das waren harte Bedingungen damals, nur mit einem Kamel und zu Fuß unterwegs. Es ist schwierig, in der Wüste zu laufen. Jede Düne hat ja eine Luv- und eine Lehseite. Und während auf der windzugewandten Seite der Sand fest ist, ist auf der windabgewandten Seite der Sand weich und du versinkst bis zum Knöchel, wenn du einen Schritt machst. Das Laufen ist sehr schwierig in der Wüste. Mark Evans hat genau das gemacht. Der britische Forscher liebt Entdeckertouren, lebte 25 Jahre lang im Nahen Osten und hat sich vor einigen Jahren das leere Viertel vorgenommen. Eine Erforschung der größten Sandwüste der Welt. Zu Fuß, mit Kamelen als Begleitung. Eine Expedition ins Ungewisse. Das Problem ist, das leere Viertel ist heute leerer als je zuvor. In den 30er Jahren hatte es vor der Expedition heftig geregnet. Die Entdecker konnten also von einer Oase und Quelle zur nächsten gehen. Wir konnten das nicht. Wir mussten alles mitnehmen an Ausrüstung. Und nicht jede Quelle ist trinkbar, die wir gefunden haben. Du denkst, es gibt Wasser, dann kommst du dahin und riechst schon, es riecht nach fauligen Eiern. Und die Kamele trinken das Wasser auch nicht. Sandhügel, soweit das Auge reicht. Unerträgliche Hitze, sengende Sonne und Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt. Auch die Kamele mussten auf die Expedition erstmal vorbereitet werden. Eine der größten Herausforderungen für uns war, Kamele zu finden, die stark genug waren, die Expedition zu schaffen. Die Beduinen von heute reiten kein vierbeiniges Wüstenschiff mehr, sie fahren ein vierrädriges. Und die Kamele sind verwöhnt. Sie leben in Camps mit Schatten, bekommen jeden Tag Futter und Wasser. Wir mussten unsere Kamele vor Beginn der Tour erstmal für 2 Wochen in eine Art Trainingslager stecken, um sie an die Belastung zu gewöhnen und sie abzuhärten. Tag und Nacht verbrachten die Forscher mit ihren Kamelen unter freiem Himmel, Wochen voller Entbehrungen und voller Zauber.
Your biggest enemy is the sun.
Wenn du im Sand unterwegs bist, ist die Sonne dein größter Feind. Vor ihr musst du dich schützen, bedecken, Wasser trinken. Und wenn die Sonne dann sinkt, dann weißt du, gleich kommt die Kühle der Nacht und der wunderbare Sternenhimmel. Und diese goldene Stunde, kurz bevor die Sonne sinkt, das ist der Moment, wenn die Wüste am magischsten ist. Von unglaublicher Schönheit. 49 Tage und Nächte war Mark Evans in der Wüste unterwegs, durchquerte sie vom Oman bis nach Katar. Er hat seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten, ist einer der wenigen modernen Entdecker, war danach schon in den Eiswüsten der Arktis. Der Zauber des leeren Viertels liege in seiner völligen Einsamkeit, sagt Mark. Es gibt kaum einen anderen Ort auf der Welt, wo du nicht einen einzigen Fußabdruck siehst. Kein einziges Licht in der Nacht, kein Flugzeug am Himmel, keinen Plastikmüll. Es ist so ein Privileg, dort zu sein. Mittlerweile hat der Tourismus im Empty Quarter zugenommen. Beduinen bieten Wüstentouren an, Reisebüros werben mit Nächten unterm Sternenzelt. Doch das betrifft nur die Randgebiete der riesigen Sandfläche. Mehr als eine Nacht verbringen die Touristen meist nicht in der Wüste, erklärt auch Pascha, der Wüstenführer. Dass einmal im Jahr zu einem großen Festival zahlreiche Motorsportfans in der Wüste einen Höllenlärm veranstalten, gefällt ihm gar nicht. Dann flüchte er lieber, sagt er. Die Magie des Ortes habe damit zu tun, dass eben nichts da sei, in der Weite und Stille. In den Farbenspielen des Sandes inmitten der großen Monotonie. Die Schönheit, die Stille, der Frieden, die Natur, das ist das Empty Quarter. Du fühlst dich wie in einem anderen Universum, wie auf dem Mars, wie auf einem anderen Planeten. Und wenn man abends auf einer warmen Sanddüne sitzend, den Blick ins weite Nichts der Dünenlandschaft gerichtet, leise dem Prickeln der Sandkörner lauscht, die vom Wind davongetragen werden, beginnt man selbst als flüchtiger Besucher zu verstehen, warum dieser Ort der Stille, der Wüste, immer wieder neu entdeckt werden kann.
St. Maarten ist ein autonomes Land innerhalb des Königreiches der Niederlande in der Karibik. Es ist ein Teil einer Mini-Insel östlich von Puerto Rico, gerade mal 35 Quadratkilometer klein. Aber quer über die Insel verläuft eine europäische Landesgrenze. Ralf Lachmann hat die ungewöhnliche Insel besucht.
An hellen Sandstränden biegen sich Kokospalmen in der Meeresbrise. Der Ozean schimmert knallblau wie ein Swimmingpool. Touristen springen in weißschäumende Brandung bei 29 Grad Wassertemperatur oder träumen im Schatten einer Beachbar bei einem kühlen Drink und denken bei 35 Grad Lufttemperatur auf St. Maarten wohl kaum noch an ihr jeweiliges Zuhause.
Michigan.
Japan.
From Kentucky.
California.
Alberta, Canada.
New York.
From Belgium.
Kolumbus entdeckte 1493 am 11. November, also dem Sterbetag von St. Martin, die Insel und benannte sie nach dem Heiligen. Heutzutage gehört sie teilweise zum niederländischen Überseegebiet. Staatsoberhaupt, der gut 43.000 Einwohner, ist König Willem-Alexander. Niederländisch und Englisch sind Amtssprachen. Die Landschaft ist hügelig, es gibt Tropenwälder, in denen man schon mal Äffchen begegnet. Auf Küstenfelsen sonnen sich bis zu 1 Meter lange Leguane. Das finden Touris toll und noch viel mehr. Relaxen, schwimmen, einfach eine gute Zeit mit der Familie haben. Man kann laufen, braucht kein Mietauto, man kann öffentliche Busse nehmen, $2 pro Strecke, wirklich billig und es ist sehr sicher. Es ist so international, von überall kommen Touristen, ein richtiger Schmelztiegel. Ich liebe die Lebensfreude hier, alle sind freundlich, die Insulaner grüßen jeden, ganz toll. St. Maarten, the friendly island, also die Freundlichkeit. freundliche Insel. Dieser Slogan steht auf allen Autokennzeichen. In der Hauptstadt Philippsburg bieten sich Läden günstig Alkohol, Tabakparfum und Markensonnenbrillen an, weil die Stadt eine Duty-Free-Zone ist. In Sichtweite machen riesige Kreuzfahrtschiffe fest. An Philippsburgs Promenade verkauft Miguel in seiner kleinen Strandbude Bier, Longdrinks und Kaffee in Pappbechern und vermietet Strandliegen und Sonnenschirme. An ganz normale Touristen, aber auch an Promis samt Familie wie neulich. Die haben auch Tischfußball gespielt. Nach 2,5 Stunden wieder weg, da kommt ein Engländer zu mir. Das war doch Cristiano Ronaldo, der Fußballspieler. Also wir haben hier auch viele Promis. Die lassen wir aber alle in Ruhe. Keiner fragt nach Autogrammen. Tun wir hier nicht auf St. Martin. Der Flughafen wurde durch einen Hurricane 2017 wie viele Orte der Insel verwüstet. Heute gibt es kaum noch Spuren dieser Katastrophe. Und Planespotter, also Flugzeugfans, lassen am Maho Beach wieder Jets knapp über ihre Köpfe hinweg donnern. Am coolsten gerade zu sehen, wie dieses Flugzeug über den Maho Beach reinkommt. Was ein Anblick, einmalig. Bei Start stand ich auch schon direkt am Zaun. Haut dir fast die Beine weg, kann Kinder umblasen und Strandutensilien wegpusten. Videos davon, wie Jets aus Amsterdam, Paris oder Amerika landen und starten, werden auf Internetplattformen millionenfach angeklickt. Häufig klicken die Kameras auch am Straßenrand, dort, wo Menschen breitbeinig vor weißen Obelisken stehen. Dabei befindet sich ein Fuß in den Niederlanden und einer in Frankreich. Denn weltweit, nur hier auf St. Martin, haben beide Länder seit fast 400 Jahren eine gemeinsame Landesgrenze. Die überquert man zweimal, wenn man St. Martin im Auto in weniger als einer Stunde umrundet. Barista Miguel sagt amüsiert. Es gibt eine Grenze, aber keine Kontrollen. Man merkt es nur daran, die französischen Straßen sind super. Hier dagegen rumpelt es beim Autofahren wegen Schlaglöchern. Aber alle verstehen sich. Ich zum Beispiel habe Familienmitglieder, französische und niederländische. Es sei eben, sagt er noch, ein niederländisch-französisches Paradies inmitten der Karibik.
Keine Berge, Pusterlandschaft und ein Steppensee. Auch das ist Österreich. Die Rede ist vom Burgenland ganz im Osten. Es ist gemessen an der Einwohnerzahl das kleinste österreichische Bundesland. Im Norden grenzt es an die Slowakei, im Osten an Ungarn und im Süden für wenige Kilometer an Slowenien. Und in diesem für Österreich ungewöhnlichen Teil des Landes liegt auch noch ein besonderer See. Am Ufer des Neusiedlersees biegt sich das Schilf im Wind. Das Wasser glitzert grau. Es ist ein ungewöhnlicher See, ganz flach, im Durchschnitt nur etwas über einen Meter tief. Und es gab schon Zeiten, da war er komplett verschwunden. Im Nationalpark Neusiedlersee, Seewinkel, will ich mehr über dieses Gewässer erfahren. Als Seewinkel bezeichnet man das Gebiet östlich des Neusiedlersees und dort treffe ich Ruth Hinker. Sie gehört zu den Rangern, die das ganze Jahr über im Informationszentrum in Ilmitz Exkursionen anbieten.
Der Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel liegt am Beginn der kleinen ungarischen Tiefebene und ist damit im pannonischen Klima in einem Bereich, der sehr trocken und sehr warm ist, über das ganze Jahr hingesehen. Und wir reden da von ca. 400 bis 600 mm Niederschlag im Jahr, das ist nicht sehr viel. Insgesamt, der Neusiedlersee selber ist ein Steppensee, also ein See, der eben sein ganzes Wasser aus dem Niederschlag bezieht. Das stimmt nicht ganz, weil wir haben einen kleinen Fluss, der hineinfließt, die Wulke, die bringt ca. 15% vom Wasserhaushalt. Der Rest kommt eben aus dem Niederschlag und damit ist ein Steppensee, der Neusiedlersee, ein See, der sehr im Wasserstand schwankt.
Es hat sogar mal Phasen gegeben, in denen er vollständig ausgetrocknet war. Deshalb gab es verschiedene Überlegungen, was man mit so einem Gewässer wohl machen könnte.
1865 war der See zum letzten Mal ganz ausgetrocknet. Damals war er 5-6 Jahre lang ganz trocken. Und man hat schon begonnen, eben auch die Flächen als Felder zu nutzen. Man hat begonnen, Straßen durchzubauen. Und hat danach eben sich gedacht, naja, es ist ein Gewässer, das manchmal da ist, manchmal nicht. Ist vielleicht das gar nicht so hilfreich. Schauen wir, dass wir ihn wegkriegen. War eine Option.
Dafür hat man sogar einen Kanal gegraben. Denn ein Steppensee hat eigentlich keinen natürlichen Abfluss.
1911 ist er eröffnet worden, um den Wasserstand zu regulieren oder sogar um den See ganz abzuleiten. Man konnte den See nicht ganz trockenlegen, das ist sich nicht ausgegangen mit dem Gefälle.
Der See blieb erhalten, aber der Wasserstand sollte doch wenigstens reguliert werden. Dafür wurde später eine Schleuse eingebaut.
Diese Schleuse wird erst geöffnet, wenn der Wasserstand einen Spiegel erreicht. Da gibt es eine Kommission, die darüber entscheidet, wann wird es wirklich geöffnet. Und Da ist vor allem die Landwirtschaft natürlich daran interessiert, dass ihre Flächen nicht unter Wasser stehen, aber auch der Tourismus. Man will eben, dass der Wasserstand halbwegs konstant ist, damit die Bäder nicht überflutet werden, damit eben immer genug Wasser da ist, um Wassersport zu betreiben zum Beispiel.
Nur an den Badeorten und an wenigen Stellen ist es möglich, direkt an das Ufer zu gelangen. Der Rest, und das ist mehr als die Hälfte des Sees, ist von einem großen Schilfgürtel umgeben.
Dieser Schilfgürtel nimmt ca. 180 Quadratkilometer ein. Das ist eine große, große Fläche und es ist der zweitgrößte zusammenhängende Schilfbereich in Europa, gleich nach dem Donaudelta, und ist damit ein großer Lebensraum, der eben auch sehr, sehr spannend ist für uns.
Rund 350 Vogelarten finden hier einen Brut- oder Rastplatz. Über einen Steg gelangen wir etwas tiefer hinein in den Schilfgürtel und können die Vögel beobachten.
Und die Lachmilben haben jetzt schon Junge. Schauen wir bitte auf den Brutboot. Da wird noch fleißig gebrütet. Auf der Insel rechts sieht man eben ein paar Junge, auch, also bei Lachmilben und Lachmilbenjunge. Da hinten ist eine ganze Gruppe von Enten im Wasser unterwegs, Kolbenenten großteils, also die Enten mit so einem orangenen Kopf und einem leuchtend roten Schnabel.
Ruth erklärt und zeigt geduldig auf die verschiedenen Vogelarten. Ob die Vielfalt weiterhin so bestehen kann, ist allerdings fraglich, sagt sie. Denn die Regulierung des Wassers im See hat auch Nachteile für den Schilfgürtel und seine Bewohner.
Also früher war das nicht so, weil eben durch die steigenden Wasserstände auch immer wieder Schilf abtransportiert worden ist, wenn es abgestorben war und eben geknickt herumgelegen ist. Das ist inzwischen, weil diese Wasserstände nicht mehr so stark schwanken, einfach viel weniger der Fall. Und es kann auch sein, dass das Schilf veraltet, also überaltet und damit schon gar nicht mehr so attraktiv ist für verschiedenste Vogelarten.
Aber es ist nicht nur der ungewöhnliche See. Der Nationalpark hat eine weitere Besonderheit zu bieten, sogenannte Laken. So heißen viele weitere kleine, flache, salzhaltige Seen. Sie sind typisch für den Seewinkel. Die wannenartigen Vertiefungen, die sich schon in der Eiszeit gebildet haben, sind höchstens 50 Zentimeter tief. In Europa gibt es davon nur noch sehr wenige.
Wir haben hier sodahaltige Laken, die einen sehr speziellen Lebensraum bilden, die sowohl für verschiedenste Vogelarten wichtig sind, als auch für verschiedenste Pflanzenarten, die eben Salz aushalten, salztolerant sind und hier ein ganz spezielles Ökosystem bilden.
Im flachen Wasser mit Salzkruste fühlen sich vor allem kleine Krebse wohl, die gleichzeitig auch wieder eine leckere Mahlzeit für die Vögel sind. Mit einem Fernglas kann man sie gut beobachten.
Rötliche, helle Punkte. Und das sind eben lauter kleine Krebse. Wenn man da mit dem Fernglas hinschaut und scharf stellt, dann sieht man da, dass da einiges los ist in dem Wasser. Kannst du sehen?
Die Laken sind so wie der große See stark abhängig von Niederschlag und Verdunstung. Sie haben keinen Kontakt zum Grundwasser. Allerdings gelangt das Salz aus dem Boden bei hohem Grundwasserspiegel durch die Kapillarwirkung nach oben. Das alles ist ein sehr sensibles Ökosystem. Gab es im 19. Jahrhundert noch 150 Laken in der Gegend, so sind es jetzt nur noch rund 45. Die Salzlaken sind gefährdet.
Vor allem dadurch, dass durch menschlichen Einfluss, also es wurden sowohl Kanäle gegraben, um die Salzlaken zu entwässern, als auch sind die sehr abhängig vom Grundwasserspiegel. Und je niedriger der Grundwasserspiegel ist, durch geringe Niederschläge, durch viel Entnahme, durch Bewässerung zum Beispiel, desto schwieriger wird es, dass die Salzlaken erhalten bleiben, weil sie, wenn sie zu wenig Kontakt mit dem Grundwasser haben, leichter entsalzen. Es kommt kein Salz von unten nach und sie würden dann aussüßen und dann verschwinden sie irgendwann. Genau, also wird man sehen, wie es die nächsten Jahrzehnte weitergeht. Es könnte sein, dass die Laken dann auch einfach nicht mehr da sind.
Rund um die Laken erstreckt sich die Pusta, eine in Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaft. Mit Gründung des Nationalparks wurde auch eine großflächige Beweidung eingeführt. Selten gewordene Haustierrassen wie Graurinder, Wasserbüffel, weiße Esel und Wildpferde helfen dabei, die Biodiversität zu erhalten.
Also die meisten Wiesenflächen, die wir hier haben, die Flächen, die rund um die Laken rundherum sind, sind Flächen, die nur so ausschauen, wie sie ausschauen, weil sie durch den Menschen genutzt worden sind. Und das passt mit der Idee des Nationalparks nur bedingt zusammen. Und der Nationalpark stellen wir uns oft vor, eine Fläche, die eben wirklich unberührt ist eigentlich, wo man nicht eingreift. Und das funktioniert hier aber eben nicht so gut. Also wir haben hier Flächen, die wir nutzen müssen, um sie zu erhalten. Und diese Nutzung erfolgt einerseits durch Beweidung und andererseits durch Mähen. Das sind die beiden Möglichkeiten, um eben Wiesen von Bewuchs freizuhalten, um diese offenen Flächen, die als Puster bekannt sind, eben so zu halten.
Der ungewöhnlichste Nationalpark in der Alpenrepublik lässt sich gut per Rad erkunden. Es ist so flach, dass auch Freizeitradler und Kinder nicht aus der Puste kommen. Nur manchmal kann es auch sehr windig sein. 130 Kilometer sind es rund um den ganzen See. Die können aber auch zwischendurch mit einer Fähre abgekürzt werden. Keine Berge, aber dafür ein ungewöhnlicher See im Burgenland. Der Neusiedlersee war einer der Orte auf unserer Reise heute. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie die Sendung auch in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B96 Berlin Richtung Fürstenberg. Zwischen Kreuz Oranienburg und Oranienburg Süd steht ein defektes Fahrzeug. Vorsicht auch auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Spandau und Potsdam Nord ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Voll ist es vor allem in Richtung Berlin auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Am längsten dauert es aktuell auf der A11 ab Pfingstberg, auf der A12 an der Grenze, A13 ab Teupitz und auf der A20 ab Prenzlau Süd. Geduld benötigen Sie außerdem auf der A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Ziesa, auf der A9 Richtung Leipzig ab Kleinmarzehns, auf der westlichen A10 in beiden Richtungen zwischen Dreieckwerder und Berlin-Spandau sowie auf der A24 in beiden Richtungen zwischen Dreieck-Wittstock und Fehr-Berlin. Stadtverkehr Berlin. Nach der ADFC-Sternfahrt ist die Straße des 17. Juni zwischen Ebertstraße und Großem Stern in beiden Richtungen noch bis in die Nacht hinein gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die Ukraine schickt morgen eine Delegation nach Istanbul zu Gesprächen mit Russland. Präsident Selenskyj hat bestätigt, dass Verteidigungsminister Umerov sie anführen wird. Bisher hatte er offen gelassen, ob die zweite direkte Gesprächsrunde zustande kommt. Jetzt schrieb er, die Priorität der Ukraine sei es, eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe zu erreichen. Russland stellt allerdings bislang Bedingungen für eine Feuerpause, unter anderem, dass währenddessen keine Waffen an die Ukraine geliefert werden. Bei der Präsidentschaftswahl in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag haben laut der Wahlkommission rund ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind etwas mehr als bei der Wahl 2020. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Sie gilt auch als richtungsentscheidend in Bezug auf die EU. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Die Fahrradsternfahrt des ADFC rollt durch Berlin. Nach Angaben der Polizei waren gegen Mittag rund 12.000 Menschen unterwegs. Die Veranstalter haben 20.000 gezählt. Miriam Berger, RBB 24.
Die Radfahrer sind trotz des zeitweiligen Nieselregens von 69 Startpunkten in Berlin und Brandenburg losgefahren. Ihr Ziel ist der große Sternen-Tiergarten. Dort findet ein Umweltfestival statt. Aufgerufen zu der Sternfahrt hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Berlin. Neben vielen Straßen waren zeitweise auch die A100 und die A115 sowie der Tiergartentunnel gesperrt.
Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Hamburg fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Brandschutz. Der Vorstand der Stiftung Brüsch sagte, nötig sei eine gesetzliche Pflicht zur Installation von selbstständig arbeitenden Löschanlagen in sämtlichen Patienten- und Personalzimmern. In Hamburg sind bei einem Klinikbrand in der Nacht 3 Menschen gestorben. Bundespräsident Steinmeier hat in Hamburg die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Jugend forscht ausgezeichnet. Ein Preis ging auch nach Berlin. Ein 20-Jähriger hat ein Verfahren entwickelt, um mit Hilfe von KI unvollständige MRT- und Röntgenaufnahmen zu ergänzen. Steinmeier sagte bei der Preisverleihung, Deutschland müsse besser darin werden, dass junge Menschen ihr Potenzial ausschöpfen können. Soweit die Nachrichten.